Welcome to the Live Fast, Speak Last podcast with your host, Chris and Patrick.
Wir haben bereits die dritte Episode von unserem Podcast Live Fast, Speak Last. Begrüßen alle Zuhörer herzlich und natürlich unseren Host, der Patrick Jäcki.
Co-Host.
Der Co-Host. Ja, wir steigen doch gerade ein. Reden wir über unsere Trainingswoche. Du hast da gut zu berichten. Hast wieder Beeindruck und die Lifts gehabt, so wie letzte Woche. Das mal aber einen anderen, nämlich den Deadlift.
Genau, Deadlift ist so gut gelaufen wie noch nie, glaube ich. Also wirklich noch nie. Auch nicht, als ich 150 Kilo schwer war. 270 Kilo Deadlift gemacht mit 0,27 Meter pro Sekunde, glaube ich.
Was würdest du für ein Rear Judge bei dem?
Wow, das ist beim Deadlift bei mir extrem schwer. Beim Deadlift habe ich immer das Gefühl, ich könnte nur noch einen, wenn überhaupt. Aber schon ab 220.
Ich hätte das sicher ein Rear 2 gegeben.
Ja, wenn du es anschaust, auf dem Video schon, ja. Aber beim Deadlift habe ich einfach immer das Gefühl, wenn du ihn auf einen Single einstellst, dann geht auch irgendwie noch ein Single. Und wenn du auf einen Triple einstellst, dann geht schon ein Triple. Aber im Moment fokussierst du die Software-Single und denkst, boah, nochmal einen, keine Ahnung.
Ja, ja. Hast du bei dir auch, dass der zweite meistens, also wenn du natürlich einen Double oder einen Triple vornimmst, dass der zweite dir viel leichter vorkommt? Hast du das auch?
Nein, bei mir ist immer der erste am einfachsten, weil ich am schönsten in Position komme.
Ich sehe sogar auf dem Rap 1, auf dem Speed, dass der zweite meistens schneller ist als der erste.
Ah, wirklich? Ja.
Ist ein bisschen blöd für den Wettkampf, weil du machst ja keinen zweiten am Wettkampf.
Gut, du kannst ja sagen, ich mache zwei und bitte bewerten den zweiten.
Ja.
Den ersten einfach schnell ignorieren.
Genau. Und dann für den zweiten noch schnell 5 Kilo für die Seite.
Ja, genau.
Ja, nein, eben, der hat super ausgesehen. Dabei ist dein Squat gelaufen. Weil der Deadlift war ja am Freitag gestern. Wie ist der Squat gelaufen am Montag?
Squat ist auch super gelaufen. Ich habe das Gefühl, da bin ich jetzt wieder voll auf dem Radar mit 250 Kilo.
Ja, die sind auch schnell gewesen. Mhm.
Und vor allem die Technik ist gut geblieben, das mal.
Bist nicht vorgeklappt. Mhm. So kein Good Morning Ansatz, gar nicht.
Genau.
Aber Bench ist da nicht so gelaufen.
Aber und Bench ist eben genau das, was ich vermutet habe bei mir. Bei Bench ist wirklich bei mir, entweder er kommt schnell oder er kommt gar nicht.
Er ist von der Brust schnell weg.
Ja, aber das habe ich immer. Von der Brust ist nie ein Problem bei mir. Nie.
Ich habe deinen extra genau angeschaut und ich habe keinen technischen Fehler gesehen. Der Silvano zum Beispiel, er hat diese Woche auch einen hohen Bench gemacht, der super schnell von der Brust weggekommen ist. Und dann plötzlich hat er einen Stopp drin, so wie wenn es ein Sticky Point wäre, und dann geht es langsam weiter. Wenn man es genau anschaut, hat er technische Fehler gemacht, hat gerade rausgedrückt und dann irgendwann ist man halb fertig, oder? Nach so 10, 15 cm. Und dann musst du dich irgendwie hinterher bewegen und dann kannst du den Rest machen und hast natürlich das Momentum verloren und so weiter. Das ist bei dir überhaupt nicht der Fall gewesen. Der ist in der richtigen, ich habe gesagt, für dich der richtige Barpath gewesen. Und trotzdem schnell weg und dann verhungert.
Ja, aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel ich vergleiche die Technik immer ein bisschen mit Julius Maddox. Wenn du ihn anschaust, da ist jeder schnell. Seine Weltrekordbench, die man da wieder im Hybrid da mit gesehen hat, unheimlich schnell. Und dann alle immer, wow, 800 LBS, sollte hineingelegen sein, der ist so schnell gekommen, aber er sagt selber auch, nein. Es ist das Max. Weil wenn sie stoppt, die Stange, dann ist es vorbei bei ihm. Der nimmt so viel Momentum mit. Wenn sie stoppt, ist es vorbei. Du hast keine Chance mehr zum Durchdrücken. Das habe ich auch. Ich komme so schnell mit so viel Momentum von der Brust weg, wenn sie stoppt, ist es vorbei.
Wie sind nachher Backoff gelaufen?
Bench. Backoff sind okay gewesen, nachher aber schon schwerer als letzte Woche.
Okay, weil die Warm-Ups sind ja, hast du gesagt, schneller gewesen als die Warm-Ups letzte Woche.
Ja. Das ist so.
Meinst du, hat es viel damit zu tun, dass du halt dann in einer schlechteren Stimmung warst oder so ein bisschen leicht deprimiert und dass die Hände nicht gelaufen sind oder einfach...
Und Backup-Sets definitiv, ja. Hat sowieso damit zu tun, dann schießt die eh alles an. Das definitiv. Aber der Top-Satz, ich habe mich eigentlich so gut gefühlt wie schon lange nicht mehr, oder?
Ja, ich, wie gesagt, ich finde es nach wie vor komisch. Schade sehen wir ihn jetzt da nicht, weil er ist ultimativ schnell. Von der, also weißt du, im Verhältnis, so, das ist ein höheres Gewicht gewesen. Und er ist super von der Brust weggekommen.
Ja, aber eben, das habe ich immer. Ich glaube, bei mir ist wirklich der Speed muss bei der Bench bei mir ganz anders nehmen als bei Squat und Deadlift.
Wie schnell ist er schlussendlich gewesen?
Speed. Ja, dort habe ich ja, ist mir ja dann das Gewicht noch fast runtergefallen. Dort haben wir ja noch müssen. Ja. Den Speed kannst du nicht
gelten. Wieso ist das Gewicht fast runtergefallen? Ich weiss es jetzt nicht
mehr. Ich weiss es auch nicht, aber irgendwie auf rechts abgerutscht. Ich weiss es nicht.
Ja, die Dings, keine Collars drauf gehabt.
Ja gut, deshalb habe ich sowieso nie bei der Bench.
Ja, ich auch nicht beim Bench. Das ist so ein bisschen auch, also... Gut, ich tue zwar auch immer mit Safety, ich habe ja gesehen, du hast Safety oben und du hast Jesse noch hinten dran gehabt. Mhm. Aber wenn ich allein bin, sowieso, Safety ist sowieso immer oben und dann nie Colors dran, dass du den Walk of Shame kannst machen, falls du nicht von der Brust wegkommst, Gewicht einseitig runterfallen lassen.
Genau.
Und so, kein Colors bei Bench ist so ein bisschen die Lebensversicherung, finde ich.
Ja, das ist so.
Weil so 180 Kilo aufwärts über die Hüften abrollen, habe ich auch schon müssen.
Ziemlich ungefähr.
Es tut einfach auch noch nächste Woche weh.
Ja, das ist so. Aber eben, bei der Bench bei mir, da weiss ich jetzt mittlerweile, das ist auch an jedem Wettkampf bei mir so gewesen. Der Opener oder der Zweite kommt so schnell und alle denken, da kannst du locker 7,5 bis 10 Kilo rauf. Und ich kann dir gerade raus sagen, es geht keine 2,5 Kilo mehr.
Ja, krass. Krass.
Das ist bei mir bei der Bench einfach und ich glaube, das muss man auch, also es stört mich mittlerweile gerne nicht mehr, wenn es einfach weiss, gell, dann ist es so.
Ja. Und jetzt haben wir aber eben, du fühlst dich nicht irgendwie ausgelaugt oder so, weil Squat und Deadlift sagen ja ganz etwas anderes.
Ja, nein, ganz normal eigentlich.
Konsequenz für nächste Woche Bench genau gleich nochmal probieren, oder?
Nein, ich würde eher ein bisschen tiefer ansetzen.
Tiefer, aber dass du wieder so ein bisschen Selbstvertrauen
kannst. Ja, genau.
Schön, wie du sagst, ein Speedy machen und dann...
Genau, weil bei der Bench muss bei mir einfach Speedy sein, fertig.
Ja.
Da darf man sich nicht verwirren lassen, auch wenn es dann halt aussieht, wie wenn es ein Rear 3 oder Rear 4 wäre. Aber in Wirklichkeit ist es dann eben gleich nur ein Rear
2. Ja. Weil er ist ja schwerer gewesen als letzte Woche, gell? Diese Woche ist er 162,5 gewesen, ja, genau. Letztes Mal 160. Mhm. Du meinst, das sind die 2,5 Kilo Unterschied?
Okay. Ich sage, ich bin genau gleich stark gewesen wie letzte Woche.
Ja, okay. Und jetzt auf 157,5 aber oder auf 160?
Ja, auf 155 vielleicht sogar.
Oder gerade 155, ja. Krass, ja. Ja, das ist ja der Punkt. Wenn du probierst, so schnell wie möglich zu machen mit dem maximalen Speed, da gibt es jetzt eben verschiedene Leute, wir haben letztes Mal darüber geredet, die sagen, du musst nicht das maximale Gewicht nehmen, um den maximalen Trainingseffekt erzielen, sondern wenn du maximal schnell machst, dann muss er auch nicht maximal schwer sein.
Compensatory Acceleration Training, oder wie es heißt, oder?
Heißt das? Ja.
CAT Training. So, ja. Das habe ich immer, eben bei meinen Lifter habe ich so viel, einen schweren Topsatz und dann ultimativ leichtere Backoffs, die maximal schnell bewegt werden sollen.
Ich merke es, ich tendiere auch in die Richtung. Das, was wir bei dir auch machen, dass man zwar ausrechnet, könntest du jetzt eine Wiederholung mit Rier 3, wir nehmen aber da noch ein bisschen Gewicht weg, sodass er sauber wird. Das muss ich bei mir jetzt auch anfangen. Das habe ich früher noch nicht müssen. Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich jetzt halt wirklich an den Punkt gekommen bin. Also ich rede da vor allem vom Squat. Wo ich nicht mehr will, für meine Verhältnisse unsaubere Technik haben. Mhm. Ich glaube, das Einhalten von dieser Technik, das darf man nicht unterschätzen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit irgendeinem sauberen Argument kann unterlegen kann, aber es scheint ein wichtiger Faktor zu sein, dass Technik immer die gleiche ist. Ich würde jetzt gar nicht von nicht schön oder Textbook oder nicht Textbook sein, sondern halt seine Technik in dem Barpath hinein, wo man halt sich bewegt.
Ja, ist es so. Sehe ich genau gleich.
Ja.
Meine, du eignest dir ja sonst nur irgendetwas an, was nicht nötig ist, oder?
Ja, ja.
Wenn du maximal schwer lupfst mit unschöner Technik, also ich finde, du gewöhnst dir das wie an.
Offenbar, ja. Mhm. Bei mir hat das auch so ein Punkt, der lange gebraucht hat. Ich habe lang, und ich behaupte, das war ein Grund gewesen, warum ich im Squat 2 Jahre mehr oder weniger stehen geblieben bin. Weil ich im Training dann auch in der Tiefe beschissen habe. Und halt die Wiederholungen rausgewürgt haben. Ich habe dann immer das erreicht, was ich wollte auf dem Trainingsplan, aber Maximalkraft ist irgendwie, oder im Wettkampf ist es nicht besser. Oder?
Vor allem habe ich das Gefühl, du kannst mehr Volumen generieren, wenn du leichtere Backoffs machst, oder?
Anstatt ja, wenn
du ultimativ schwer gehst. Ich meine, klar, du musst irgendwo schwer gehen jetzt im Training. Irgendwo muss ja eine Adaption stattfinden, oder? Aber ich finde, da langt eben ein Top-Single, wie wir es machen, langt meiner Meinung nach. Und nachher nimmst du Gewicht weg und holst sauberes Volumen rein, oder?
Genau, wenn man davon ausgeht, dass Volumen ein Faktor ist, dann ist es sicher so, dass wenn du dich nicht zu fest vorausgabst, also wenn du dich zu fest vorausgabst, wenn einmal der Punkt ist, dann kannst du nachher nicht mehr die gleiche Anzahl Wiederholungen mit dem Gewicht machen, was dann schlussendlich in einem kleineren Workload resultiert, bei gleicher Anzahl Sets. Mhm. Und ja, du darfst nie an den Punkt kommen, wo dich du überforderst. Sonst sinkt der Workload bei der gleichen Anzahl Sets. Du kannst natürlich mehr Sets machen, aber irgendwann kennst du vielleicht auch, es gibt ja ein paar Sportwissenschaftler, die das sagen, du musst innerhalb von dem 75, mindestens 75% von deinem 1RM sein, sonst ist dann langsam richtig Kraftausdauer und andere Effekte, metabolische Effekte, die dann eintreffen und nicht maximal Kraftstimulation. Und dann gehst du halt irgendwann dort raus. Mhm.
Was natürlich auch nicht vergessen darfst, ist, wenn du zu schwer gehst, hast du nicht nur in dem Training weniger Workload, sondern sehr wahrscheinlich, oder weniger Volumen, sondern sehr wahrscheinlich auch über die ganze Woche, weil du länger brauchst, um zu regenerieren, bis du wieder die gleiche Übung kannst machen, oder?
Ja, das ist sehr spannend.
Das ist eigentlich ziemlich scheiße, ist, oder?
Das ist sehr spannend. Ich glaube, das ist mir wieder passiert jetzt diese Woche. Vor allem, weil wir halt 2 Übungen haben, die sehr ähnlich sind. Mhm. Ich habe der Squat ist gut gelaufen, 62 mit 0,35 Meter pro Sekunde.
Das ist sehr schnell gewesen, ja.
Das ist gut, ich würde mir da sicher eine Serie 2 geben. Schon fast wahrscheinlich eine Serie 3. Ich bin gerade nur einmal, ich habe gerade mal den 62 mit 0,36 bewegt. Aber das ist, glaube ich, am Tag vom Ausmaxen gewesen. Ich bin jetzt nicht mal mehr sicher. Also erholt und so, aber so aus dem Training raus ist das sicher sehr gut gewesen. Backoff-Sets sind nicht gut gelaufen. Ich habe massiv mit dem Gewicht ab. Also ich habe, glaube ich, am Schluss noch Double mit 32 gemacht.
Ja, aber das ist ja. Also was, wie viele Doubles?
Ja, ich habe den ersten Double habe ich dann mit, glaube ich, 2,45. Und ich glaube, das ist ein Single geworden. Ich habe, glaube ich, nach dem ersten aufgehört, weil er schon zu langsam war. Und dann, glaube ich, gerade auf 2,35 gegangen und dann ein Double. Und dann noch mit 2,30 ein Double. Und der war so vom Speed etwa dort, wo er müsste sein. Mhm. Also die zwei, alles vorher eben, sind glaube ich, 2 Singles oder mindestens 1 Single gewesen.
Aber siehst du, da sind wir wieder, ich könnte das nie. Ich könnte nicht mit 2,60 ein Single machen und nachher noch mit 2,30 ein Double. No way, weil ich dann schon zu viel mental mich müsste aufhypen für das.
Bei mir divergiert es auch immer mehr. Also mir ist das früher leichter gefallen und es divergiert immer mehr. Ich glaube, es hat auch mit dem absoluten Leistungsniveau zu tun.
Also eben, wenn du jetzt siehst, ich habe einen Single mit 2,50 gemacht und nach einem Backoff, glaube ich, mit 2,5 oder so, Maximum.
Triples. Mhm. Ja, da müsste man ja eigentlich meinen, ja, mit 2,5, da kannst du, wenn du frisch bist, du machst einen 10er oder einen 8er.
Ich glaube, das würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn du mir würdest sagen, jetzt, du hast eine Chance, Du machst ein Achter noch mit 2,5. Ich glaube, das würde schon gehen. Aber das ist wie nicht der Sinn der Sache. Lieber mache ich mehrere Triples und habe mehrere erste Versuche.
Ja, es macht auf der Plattform ja nicht einen Achter.
Ja, es ist ja so. Und auch, keine Ahnung, ich habe dann auch, sagen wir, wenn ich 5 Triples mache, habe ich 5-mal den Walkout. Ich habe 5-mal halt alles, was dazugehört. Gell?
Bench und Deadlift habe ich dann verkackt diese Woche. Das habe ich heute gehabt, mein Bench und mein Deadlift, der schwere. Ich habe zuerst den Deadlift gemacht, aber ich will zuerst schnell vom Bench erzählen. Weil ich glaube, da war mir wieder mal das Ego im Weg diese Woche. Ich wollte am Donnerstag unbedingt Floor Press mit 170 machen. Frag mich nicht warum. Weil ich letzte Woche mit 165 gemacht habe, habe ich heute Triples, also die am Donnerstag, Triples mit 170, weil halt 3 Platten sieht schon geiler aus als 2 rote, die blaue und noch irgendeine schwarze. Ja, ich habe dann das gemacht, das ist dann relativ easy gegangen. Ich habe dann aber nur 2 und nicht 3 gemacht. 2 Triples mit 170. Und das hat mich, glaube ich, extrem ermüdet. Ja, logisch. Ich bin nie so hoch gewesen bis jetzt im Floor Press, den ich am Donnerstag gemacht habe. Und ich glaube, der Holik hat einmal nicht gelangt bis heute hin. Ich habe dann heute einen Single mit 187,5, aber viel zu langsam. Also wirklich 0,14 Meter oder so. Das war ein 2,5 Sekunden Lift. Das ist gar schon richtig Grinder. Und bin dann in den Backoff noch weiter eingebrochen. Oder obwohl wir den wirklich so als Rear Null gejudged haben und den Backoffs entsprechend angepasst haben. Ich habe zuerst noch einen Double mit 180 gemacht und dann bin ich komplett eingebrochen.
Du bist ja mutig.
Wie?
Du bist mutig. 187 langsamer nach einem Double mit 180.
Ja, aber der ist und der hat im Fall noch, ich habe fast besser gefunden als der Single.
Okay.
Die 180. Aber danach bin ich völlig eingebrochen. Ich bin dann auf 175 gegangen. Und das hat dann auch noch einen Single gegeben. Und dann auf 170 gegangen. Und das hat dann nochmal nur einen Single gegeben. Also das wäre ein zweiter nicht Ding gewesen. Der Deadlift war noch viel schlimmer gewesen. Der Deadlift habe ich einen 270er mit 0,26 Meter pro Sekunde. Das war ein bisschen langsamer als deine. Aber ich bin von meinem Trainingsaufbau hätte 0,3 oder mehr sein. Also weißt du, das Gewicht hätte sollen.
Wie ein Toplift, meinst du, oder wie?
Genau, das Gewicht hätte müssen so. Ich habe also zu viel Gewicht genommen. Oder? Mhm. Und ich habe im linken Bizeps ein Ziehen gespürt. Und dann habe ich gesagt, es ist fertig heute mit Deadlift. Wahrscheinlich hat es nichts irgendwie mit Abriss oder so etwas. Ich habe außer dem Donnerstag noch das Ego-Bizeps-Programm durchgezogen. Ist wahrscheinlich noch irgendwie ein Nachwehen von dort, aber es ist mir so, was ist wahrscheinlich auch noch ein Fehler gewesen, ich habe am Donnerstag während dem Training so über Insta hin und her mit dem wie heißt er? Wie heißt er? Der Richard Gier vom Powerlifting von der Schweiz. Kopf, wie heißt er? Das ist jetzt peinlich, dass ich seinen Namen vergiss. So ein Master 1, so 83 Kilo. Der in Rapperswil wohnt, wie heißt
er? Ja, genau.
Kopf, mir fällt der Name schon ein. Da habe ich mich mit ihm so unterhalten und da haben wir über Hookgrip und eben Wechselgriff geredet. Oder? Und er hat also gemeint, ja, die Hookgrip ziehen, die müssen natürlich während dem Training mit Schläufchen, oder? Wahrscheinlich eine Anlehnung von unserem letzten Podcast. Und ich sage, so, ja, das ist der eine. Ich kann da so ein schwarz-weiß denken, oder Schläufchen gehen gar nicht. Aber in dem Zusammenhang ist das ja voll okay. Und er hat mir dann gezeigt, wie man so die, wie heissen die Teils, da muss man so zusammendrückt.
Gripper, ja.
Genau so die, wo so kannst du die Griffkraft, da hat er mir noch gezeigt, er hat brutale Griffkraft, oder? Mhm. Und hat mir so ein bisschen von dem geredet. Und ich glaube, ich habe das noch so ein bisschen leicht im Kopf gehabt heute, oder? Mit dem Wechselgriff und so und weg. Warum machst du eben einen Hookgrip? Weil du deine Bizeps-Sehnen ein bisschen schonen. Also unter anderem, ich behaupte, man hat auch etwa einen Zentimeter, fängt man höher an, wenn man Hook Grip machen kann. Hast ja nicht weniger Weg, aber bist in einer besseren Position. Und dann ist mir auch die Diskussion mit dem Kopf gekommen und habe gefunden, ich mache jetzt keinen Deadlift mehr. Ich bin sowieso wahrscheinlich leicht übertrainiert oder overreached, oder wie wir das auch immer sagen. Also ich bin einmal nicht in dem Zustand, wo ich sein sollte, weil die Woche vorher habe ich 72 genommen mit 0,33 Meter pro Sekunde zu. Und ich habe eigentlich vor, heute 282,5 und nicht 172. Und ja, ich habe den Deadlift abgebrochen, aber Bench ist auch nicht viel besser gegangen. Und ich bin mir am Überlegen, ob ich nächste Woche soll Deload oder komplett Trainingspause machen.
Ja, also komplett Trainingspause bin ich wirklich kein Fan davon.
Was würdest du mir raten?
Wenn dann ein Reload.
Okay, wie müsste ich den gestalten?
75% von deinem normalen Gewicht und das Volumen etwa um die Hälfte reduzieren.
Ah, okay, beides. Also ja. 75% Gewicht und Volumen um die Hälfte.
Ja, 50-60% vom Volumen. Gut.
Okay, und das ist dann so ein bisschen regenerationsfördernd.
Ja.
Sicher nicht mehr belastend. So.
Nein. Also ich finde, das habe ich bei vielen angewendet und nützt auch, dass du wieder frisch wirst, weil du bewegst gleich noch ein bisschen Gewicht und es behaltet dich so ein bisschen im Fokus, weil du das Gefühl hast, ah, ich will doch, weil 75% von deinem Gewicht gehen doch noch recht schnell, wenn du müde bist. Und dann fragst du dich dann gleich wieder, ah, wäre ich heute nicht gleich fit für einen Topsatz, aber lass es, dann bist du wieder richtig hungrig in den nächsten Wochen, oder?
Und würdest du es die ganze Woche durchziehen?
Ich würde.
Oder Samstag dann schon wieder die ganze Woche durchziehen? Du, dann mache ich das so, weil so also nicht trainieren, der Gedanke ist ein komischer. Mhm.
Also, nein, ich finde auch sonst, also ich meine, es gibt ja auch genug Studien, wo ein bisschen zeigen, dass aktive Regeneration ist immer besser als gar nichts machen, oder? Es regeneriert dich besser, wenn du wenigstens ein bisschen bewegst. Darum auch vor einem Wettkampf mache ich mit allen immer irgendetwas, einfach viel, viel weniger, oder?
Das müssen wir mal dediziert reden, weil ich habe bis jetzt immer gar nichts gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht die aller, aber das ist nicht die beste Lösung. Ich glaube, das kann man noch ein bisschen optimieren, wenn man da noch ein bisschen etwas macht.
Also ich kann dir auch genau sagen, ich mache es eigentlich fast bei allen genau gleich.
Okay.
Ich mache am Tag 2, also Dienstag, wenn der Wettkampf am Samstag ist. Dienstag Squat Bench Deadlift, 60% für 3-5 Triples, je nachdem, wie schwer der Lifter ist oder was auch immer. Und immer den vornächsten Tag vor dem Wettkampf. Also wenn du am Samstag Wettkampf hast, den Donnerstag, Triples mit 40% noch.
Okay. Okay. Wann machst du das letzte schwere Training? Fangen wir mit Deadlift an, vor dem Wettkampf. Wie viele Tage vor dem Wettkampf der letzte schwere Deadlift?
Das variiert jetzt von Lifter zu Lifter.
Okay.
Also ich habe je nach Gewicht, also zum Beispiel leichte Frauen, die ich coache, kann auch sein, dass die am Montag vor dem Wettkampf noch schwere Deadlift-Single haben.
Also 6 oder 5 Tage wäre das. Mhm. T-5. Mhm. Okay. Und für dich selber jetzt, für den Super Heavy?
Da habe ich eben noch nicht das Richtige gefunden, weil irgendwie bin ich noch an keinem einzigen Wettkampf so wirklich, wirklich parat gewesen. Aber das hat viel damit zu tun, weil ich immer alle noch gecoacht habe am Wettkampf, weil ich judged habe am Wettkampf, viele Wettkämpfe auch in letzter Zeit noch selber organisiert habe. Ich kann es wie für mich selber nicht beurteilen, was bei mir funktioniert, weil so viele andere Faktoren am Tag vorher und am Tag selber noch mit reingespielt haben bei mir.
Ja, bei Squat weißt du es ganz sicher, was funktioniert?
Nein.
Wie hast du denn, ja, dort, wo du die 3-10 gesaltet hast, wie hast du dort gemacht? Dort bist du ja noch ein bisschen krank vor dem Meet, oder?
Nein, das war vor dem 300er, als ich krank war.
Ah, stimmt, ja.
Am 13. war ich eigentlich fit. Aber dort habe ich am Mittwoch die Woche vorher. Was ist das?
10 Tage.
10 Tage den letzten schweren Single gemacht.
Für Squat?
Ja.
Und Deadlift auch in dem Fall? Ne?
Ja,
Deadlift. Oder noch früher?
Deadlift am Sonntag vorher. Also 14 Tage eigentlich.
15. Ah, okay. 13. Ah, du hast noch extremer gemacht als ich. Ich habe mal Deadlift 10 Tage, Squat etwa 7 Tage und Bench so 4-5. Und dann aber nichts mehr nach dem Bench. Oder wenn es wegkommt vom Samstag ist, habe ich Mittwoch oder Dienstag das letzte Mal trainiert. Und zwar eben noch Bench. Und dann nur noch, ich habe einen Bench, habe ich nicht einmal mehr schwer eigentlich. Also mal den Opener. Ich habe einfach bis zum Oberen gemacht.
Was, Opener ist mir schon schwer.
Ah, okay.
Weil bei mir ist so ein bisschen, eben das ist das, was ich vor dem Deadlift gesagt habe, auch beim Opener habe ich nicht das Gefühl, ich könnte 3 Reps machen. Aber gleich schaffe ich nachher noch viel mehr, weil irgendwie bin ich mega effizient in den Singles.
Offenbar.
Dass ich sogar grinden kann, abgesehen von der Bench. Die lassen wir jetzt einfach mal gezielt raus. Aber bei Squat und Deadlift ist es wirklich so, der Opener fliegt zwar bei mir, aber ich habe nicht das Gefühl, ich könnte einen Triple mit dem machen. Und dementsprechend würde ich den Opener auch niemals noch eine Woche vorher machen.
Wie viel Prozent nimmst du denn vor? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du, wenn du das letzte Mal schwer deadlift trainierst, also wir haben jetzt gesagt 14 Tage vorher, weißt du ungefähr, was dein dritter Deadlift wird sein am Wettkampf?
Ja.
Wie viel Prozent etwa bist du denn weg von dem? Was heisst denn schwer, letzte schwere Deadlift? Also wenn jetzt am Wettkampf 300 Deadliften.
Ja, aber dort, wo ich am Wettkampf 300 deadliftet habe, habe ich im Training auch den 300 gezogen.
Ah, okay. Also 14 Tage vorher.
Aber ich weiß nicht, ob das dort eine gute Idee war. Der hat mich ziemlich aus dem Leben genommen. Und den Squat habe ich vor dem 310-300 im Training gemacht.
Ah, doch. Okay. Wie war der vom Speed?
Schnell. Wo ich mich zurückerinnern kann.
Okay.
Darum ist eben der Wettkampf dann gerne nicht so gut gelaufen, weil der 300er ist extrem gut im Training gelaufen und nachher der 310 ist ein Grinder des Todes gewesen, nach einem Wettkampf. Weißt du, ich habe das Gefühl, eben, ich habe es noch nicht richtig können austesten. Bis jetzt habe ich keinen Wettkampf gehabt, seit ich Wettkämpfe mache, wo ich kann sagen kann, ich bin jetzt an dem Wettkampf ready gewesen. Ich habe es für viele Athleten von mir geschafft, dass sie ready sind. Aber für mich selber habe ich es mir noch nicht gefunden, weil zu viele Faktoren mit reinspielen. Jetzt einfach mal an einen Wettkampf, darum freue ich mich so extrem auf die Deutsch-Schweizer Meisterschaft. An einen Wettkampf gehen, wo ich nichts vorher oben habe. Ich hoffe, das mal auch, hoffentlich hören es mit den Organisatoren, hoffentlich hören es zu, dass die Heavyweights gerade am Samstagmorgen dran kommen.
Nein!
Ja, das erst!
Nein! Oh, nein! Kein Fall!
Bitte, Niklas! Bitte, oder wer auch immer.
Nein, Niklas! Das ist eine scheisse Idee. Nein, es gibt doch nichts Cooles als das Weigh-In. Ah, ihr macht es mit dem Weigh-In noch anders.
Wir haben einen 2-Hour Weigh-In.
Ah, scheisse. Ja, gut. Ja, dann ist es nicht. Ja. Weil das machen wir, also das finde ich, ich weiss, du findest das nicht geil, aber ich finde, das machen wir geil. Wir haben am Morgen das Weigh-In um 8. Sagen wir um 8. Und dann finde ich, es gibt nichts Geileres, als dann einfach etwa 2 Stunden lang essen. Nach dem Weigh-In. Weil die Schweren sind ja tendenziell eher dann gegen Ende. Meistens erst nach dem Mittag oder so, oder kurz vor dem Mittag dran. Und ich habe das so richtig genossen. Einerseits wegen dem Essen als solches. Wer isst schon nicht gern, wo super heavy ist. Und andererseits, das ist mit den anderen Athleten zusammen dort hocken, reden. Das ist wie ein Happening für mich. Und so, wenn die Universität langsam kommt, dort sein, essen. Vorher hast du vor allem, oder also bei mir ist das immer so, ich esse jetzt immer nicht so wahnsinnig viel vor den Wettkämpfen, weil dann meistens dann die Waage zu viel angibt, komischerweise. Und dann ist das so entspannend, essen, mit anderen reden, langsam die ersten Lifter sehen und dann selber dann anfangen zu liften.
Aber das kannst du auch, wenn du einen Two-Hour-Main hast, weil es dir scheißegal ist, wie schwer du bist als Super-Heavyweight.
Ja, Super-Heavy jetzt schon. Aber ich meine, in der 125 Gewichtsklasse, so wie es wir im haben, beim STFPF, ja, ich muss jetzt das mal wahrscheinlich mit Watercard schaffen, oder? Also ich bin ein bisschen weg von der 125er und ich bin einmal auch sonst nicht, also, ich habe nicht viel Spaß gehabt. Und darum habe ich schon ein bisschen müssen auch aufs Gewicht schauen. Aber ein anderer Faktor, kommt noch 2 Stunden zum Verdauen, ist dann ein bisschen knapp.
Das ist ja so, aber ich finde, es ist ein bisschen fairer.
Ja, natürlich.
Ich finde es halt auch nicht lustig, wenn du eine 83-Kilo-Klasse-Lifter hast, wo nachher dann auf der Plattform 93 Kilo sind oder 95 Kilo, oder? Und darum ist ein Two-Hour-Weigh-In halt einfach fairer, oder?
Ja, zweifellos, zweifellos. Ich glaube, wir machen das auch nur aus praktischen Gründen, dass einmal Weigh-In musst machen und dann, dass das abgeschlossen hast, weil das ist natürlich für die Organisatoren ein Mehraufwand.
Das wenn ist
du da den ganzen Tag dann immer wieder Weigh-Ins hast. Mhm. Definitiv. Also dann haben wir uns darauf geeinigt, dass der Niklas das Weigh-In am Morgen machen.
Nicht nur das Weigh-In, auch dass wir da sind.
Okay.
Das wär so cool, mal wieder können wirklich an einen Wettkampf gehen, wo ich vorher nichts oben habe. Wo ich niemanden muss coachen, wo ich nicht muss judgen, wo ich gar nichts muss. Ich kann einfach hergehen, mich am Abend vorher schon freuen, mit anderen zu Nacht essen und am Morgen richtig dominieren.
Ah, ihr habt das Ritual einmal so gemacht, dass wir am Abend vorher miteinander gegessen sind?
Ja, ist nicht für alle so lustig gewesen, weil viele noch eine Gewichtsklasse machen, logisch. Aber das machen wir eigentlich immer am Abend vorher, die ganze Crew zusammen essen.
Ja, und sonst eben da Ramon Giesing fragen, wie man macht, wenn man am Tag vorher noch 4 Kilo schwer ist. Er hat da Mittel und Weg. Er schafft es immer, dass er dann 99, irgendwas ist beim Einwägen. Okay. Das ist übrigens eine ganz lustige Geschichte, die kann man vielleicht das anders mal erzählen. Mit einem Teilnehmer, wo wir an der WM waren, in Glasgow, ist es, glaube ich, wo dann irgendwie 2-3 Kilo außerhalb von seiner Gewichtsklasse war und dann auch das Gefühl hatte, er könnte noch so viel essen wie wir, die sauber in der Gewichtsklasse sind. Und dann so etwa am Mittag, vor dem Tag, vor dem Liften, dann mal auf der Waage gestanden ist, dann sind wir am Wettkampfort und haben irgendwie von den Moldawier oder Bulgaren oder keine Ahnung, wir haben mal eine Waage mal bekommen, dann steht er mal auf die Waage. Und er ist in einer 82,5-Kilo-Klasse, hätte er müssen antreten, steht auf die Waage und ist rund, 16 Stunden vor seinem Wettkampf, ist er noch 2 Kilo schwer. Ja, er hat dann gerade mit 82,4 eingewogen, also das hat dann gelangt. Aber er hat natürlich am Abend nichts mehr gegessen.
Ja, aber das habe ich auch schon gehabt, dass ich am Abend vorher nichts essen konnte, weil ich mal die blöde Idee hatte, damals, als es noch 110 Kilo Klasse gegeben hat, 110 runterzugehen.
Ja, aber ich habe das jetzt regelmäßig müssen und ich habe das Gefühl, es schlägt nicht auf meine Performance ein, wenn ich eben dann am Morgen genug essen
kann. Ja, gut, das ist klar. Ja.
Dann ist das. Ist jetzt nicht so, dass wir ja gerade irgendwie keine Reserve hätten. Ich glaube, das ist jemand, der so ein bisschen für einen Alain ist, das wahrscheinlich entscheidender, wobei er hat ja gesagt, er hat da kein Problem. Oder?
Gut, aber er hat ja nicht gross Wasser gehabt, er diätet schon, aber.
Ja, ich stelle mir das brutal vor, übrigens. Da. Ich mir auch. Ich hätte das. Ja, also mir blüht es ein bisschen, aber. Übrigens würde ich gerne eigentlich aus dieser Überlegung am Wettkampf selber nicht mitmachen, dass ich mich auf dich konzentrieren könnte. Aber das müssen wir irgendwie eine schlaue Lösung finden. Wir müssen uns da irgendwie gegenseitig halten.
Ich glaube, das wird verdammt, verdammt lustiger, wenn wir zusammen in der Gewichtsklasse sind.
Apropos, der Shell Colito hat heute 188 gebancht.
Geil, krass, Bin läuft,
ja. Ja, der wird immer stärker. Dann müssen wir irgendwie einen schlechten Trainingsplan geben. Es ist wieder zu stark. Nein, das wird spannend.
Ja, aber jetzt ist eben gerade noch ein Thema offen in dem Wettkampf. Nämlich, sind wir jetzt nicht alle unter dem Namen Barbecue Langquart vor Ort? Oder, was ich hier gesehen habe, ist eine Anmeldung reingeschneit beim KDKS für ein neues Gym-Verein.
Genau, One Rep Strength. Ja, also um die Frage mal beantworten, ich würde sicher den Wettkampf nochmal unter dem Barbell-Club starten. Und ich würde eigentlich auch am liebsten so ein bisschen, je nach Wettkampf, so für den einen oder für den anderen. Ich finde es ein bisschen schade, wenn ich da nicht mehr für den Barbell-Club starte, weil das ist irgendwie schon ganz eine spezielle Atmosphäre mit euch. Da, ich glaube, wenn man das Foto anschaut von Dagmar Sellen, das wir gemacht haben, wo ja zum Beispiel der Pascal und ich ja nicht mitgemacht haben aktiv, dann auch da noch auf dem Foto sind und so weiter, das ist schon sehr speziell und das gibt so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wo ich jetzt jemand gewesen bin, oder ich bin eigentlich jemand, der so grundsätzlich sagt, ja, ich brauche das jetzt nicht so. Wenn ich einen Freund will, dann kaufe ich mir einen Hund oder so. Aber das ist schon, also ich müsste lügen, wenn ich mir sage, nein, das ist einfach, das ist, spürst du mich, fühlst du mich Zeug. Oder? Also das ist etwas Schönes. Oder? Ja, wir haben den Silvano und ich haben ein rund 80 Quadratmeter Räumchen gemietet beim Tennis- und Squash-Club Fellanden. Wir wohnen beide in der Nähe und sind das nah bis nah am Einrichten. Haben schon recht viel Equipment. Ist natürlich super schwierig im Moment, Equipment überzukommen. Wir haben vor allem gesagt, wir wollen nicht irgendwie, ja, dass jede Scheibe anders aussieht und so etwas zusammenkaufen, sondern wir wollen einheitliches Zeug. Haben uns geschaut, was ist da Preis-Leistung am besten und obwohl ich am Anfang nicht so überzeugt war von Rogue, muss ich sagen, dort stimmt alles. Dort stimmt der Preis, dort stimmt die Leistung. Vor allem im Verhältnis zum Preis, weil sie sind nicht übertrieben teuer. Und sie fallen jetzt auch. Oder, ich meine, der Mercedes oder der Rolls-Royce ist Eleiko. In dieser Sparte. Und jetzt, wenn man Rogue anschaut, was kostet die Hälfte?
Ja, die Hälfte eigentlich bei allem, ja.
Und die Qualität ist nicht... Ist sie nicht, oder? Nein. Die schenken sich nicht viel. Ich finde am extremsten ist es bei den Bars. Mhm. Eine Leica-Trainingsstange ist ein 1100.
1100, ja.
Und Ohio Power Bar, wo man eigentlich als...
Wie? 380 Euro.
Aber dann hast du sie in der Schweiz, oder mit inklusive Lieferung, oder?
Nein, mit Lieferung, glaube ich, 450 oder so. Aber es spielt ja keine, es ist wieder die Hälfte.
Und es ist auch gleich gut. Und es ist keine Trainingsstange. Sondern du könntest einen Wettkampf einsetzen, oder? Also ich weiss nicht, ob man eine Leica-Trainingsstange auch im Wettkampf könnte einsetzen könnte. Darfst du nicht?
Nein.
Okay. Aber ein Ohio Powerbar darfst du, ist IPF.
Ist IPF approved, ja.
Approved, ja. Und was noch viel angenehmer ist bei Rogue, ist Professionalität. Oder du kannst dort bestellen, du kannst auch Sachen bestellen, die nicht verfügbar sind. Das haben bei den allen anderen Anbietern haben wir das nicht können. Oder wenn es heisst, ja nein, das ist jetzt nicht verfügbar, dann kannst du es auch nicht bestellen. Ja, aber kann man es vor? Nein, kannst du nicht. Und Büro kannst du das. Du kannst mit denen e-mailen und kannst das abmachen. Es ist ja klar, wie viel das die Lieferung kostet. Die liefern es dir von Tüten an. Sie sind halt auch im Auftreten am professionellsten. Eindeutig.
Ist es so, ja. Ich habe nur super Erfahrung mit Rogue und empfehle eigentlich auch jedem Rogue. Das Einzige, was ich finde, ist jetzt zum Beispiel, ich habe einfach mir eine Leica-Stange gegönnt. Einfach aus Spass und will ich gerne genau mit diesen Stangen trainieren, wenn ich sie im Wettkampf Dynamics habe. Und meistens ist es der Leica bei uns. Das Einzige, was man könnte sagen, ist, dass bei dieser Charge, die ich damals bekommen habe, von Rogue, von den Competition Plates, dass die Lackierung, Beschichtung von den Leica Plates besser ist als die Beschichtung von den Rogue Plates. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. dass die Rogueplates viel schneller abblättern. Aber ich habe eben auch schon gehört, dass die neueren Rogueplates das Problem schon wieder behoben haben.
Okay. Wir werden es sehen, wir haben unsere grosse Rogue-Bestellung noch nicht bekommen. Das ER-Rack haben wir bekommen, das ist sofort geliefert worden. Jetzt haben wir die erste Deadlift-Oli-Lift-Plattform bekommen vom Mega Fitness Shop. Und da muss ich leider sagen, da muss ich ein bisschen Kritik anbringen. Der Mega Fitness Shop hat ja einen Ableger in der Schweiz. Der Fitness Shop 24.
Genau.
Im Vorbehalten. Und ich habe bei Mega Fitness Shop Deutschland angefragt und die haben mich dann gesagt, hey, wir haben einen Ableger in der Schweiz, du musst dort bestellen. Ich habe mich dann an den gewendet. Die haben natürlich, ist etwa mindestens eine Woche gegangen, bis die geantwortet haben auf mein Mail. Ich weiss, es ist Corona und die haben die Verkäufe wahrscheinlich wie gestört. Oder? Da kann ich noch irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Und meine Anfrage war, ich habe die Lifting-Plattform in Deutschland gesehen, die kostet dort 1250 Euro. Und ihr habt sie angeschrieben für, wenn jetzt die Zahlen nicht genau stimmen, einfach so ungefähr für 1990 Schweizer Franken, irgend so etwas. Das sind nicht ganz das Gleiche. Und, oder ich habe gerade nur angefragt, kann man bei euch zu den deutschen Preisen bestellen? Weil es ja, ich sehe nicht, warum das in der Schweiz so teuer sind. Es ist keine Dienstleistung dahinter, die mit einem höheren Lohnniveau rechtfertigen können. Und dann haben die gesagt, ja, weil die Preise sind unterschiedlich, irgend so etwas. Und dann schreibe ich mir zurück, ja nein, ich soll sagen, was, die Preise sind das Gleiche. Und dann eben, du schaust die Plattform an, die ist irgendwie so gegen die 2000 Schweizer Franken in der Schweiz und 1250 Euro in Deutschland, inklusive Lieferung. Also wenn du in Deutschland wohnst. Und dann ist mir, ich dachte, muss ich jetzt denen antworten? Also sie sagen, ja, was ist denn der Preisunterschied? Sie sagen die gleichen Preise plus Zoll und Lieferung. Aber ich meine, Zoll, wir haben in der Schweiz ein bisschen die tiefe Mehrwertsteuer. Also müsste das, wenn überhaupt, einen kleinen Unterschied machen? Also ich weiß jetzt auch nicht, ich habe es nicht ausgerechnet, aber aus dem Buch würde ich sagen, 1400 Schweizer Franken könntest du wahrscheinlich berechtfertigen. Vielleicht 1500, aber nicht 2000. Und dann haben wir es so gemacht, wir haben uns das halt in Deutschland an so einem Adressdienst, Paketdienst gestellt, da liefern lassen, sind sie abholen, halt selber auf Deutschland. Und die haben wir jetzt gestern. Der Boden, wir haben so einen Gymboden, die 1,5 cm dicken. Wir haben so die Puzzle-Plates genommen, die du so zusammenstecken kannst. Dann haben wir das versucht gemacht und haben die direkt in China gekauft. Die sind jetzt irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche durch den Suezkanal durch und vergammelt jetzt irgendwo in Genua. Die sind nicht so schnell mit denen in die Schweiz liefern. Also die sollten wir gerade nächste Woche nicht bekommen, aber ich weiss kein Mensch, warum dass die jetzt eine Woche müssen im Hafen oder irgendwo im Lager liegen. Aber die kommen wahrscheinlich nächste Woche. Jerkboxen haben wir zwei Sets genommen, die haben wir auch. Die haben wir beim Fitness-Flow-Markt gekauft, muss man das auch sagen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man muss ein bisschen schauen, was der für Equipment hat. Aber der kauft das ja größtenteils auch neu. Mhm. Das ist auch Alibaba. Oder? Voll okay, Preis-Leistung stimmt auch. Ja, und so haben wir immer etwa das, also wir haben bald das Equipment zusammen. Ich nehme an, so etwa in einem Monat sollten wir alles dann haben. Und wir sind natürlich voll auf Powerlifting und Weightlifting ausgelegt. Wir haben nicht ganz so eine Vielfalt, wie sie du hast. Oder du hast ja noch, bei dir kann man sagen, kann man auch Bodybuilding machen. Oder also da kommt ein Bodybuilder kommt nicht zu kurz. Bei dir, der hat alles.
Fast alles.
Ja, er hat jetzt keine Ahnung, was fehlt ihm. Scott, Bizeps Curl Maschine. Also
ja, genau.
So etwas, so ja, etwas fehlt.
Ein paar Leute, die das gewünscht haben, gell?
nein, wir werden zwei Power Racks, zwei Plattformen zu einer Ice Competition Rack und ein bisschen etwas Cardio, sprich Concept 2 Rower, Airbike. Ein Grünstreifen, 10 Meter für Sledge, Yoke, Log, Farmers, das ist etwa das, was wir werden haben.
Ja,
Es wird lässig, ja, und ist klein, würde ich sagen, aber fein hoffentlich. Und es wird auch irgendwie so für die Öffentlichkeit dann offen sein. Also natürlich, bei 80 Quadratmeter mit 4 Leuten im Gym ist es voll. Aber ja, es ist auch vom, ich denke, vom Klientel, das wir ansprechen, in diesem Gebiet, oder, das ist so, wahrscheinlich Zürich-Oberland, kannst du sagen, Stadt Zürcher kommen, ist eher mühsam auf Falland, vor allem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Via Tipster, die in der Stadt wohnen, die ja mit dem Velo oder mit der ÖV unterwegs sind, für die ist es schwierig. Aber so eben Glattal, Zürich-Oberland, also das wird das Einzugsgebiet sein. Und es gibt jetzt auch nicht 100 Powerlifter in diesem Gebiet.
Ja, aber das hat es bei uns auch nicht gegeben. Wir haben zu vierten angefangen, hier zu Langkorb bei uns.
Und haben euch zum Mekka von der Schweiz etabliert?
Ja, das darf man nicht von sich selber sagen. Das noch nicht andere beurteilen.
Du kannst ja ehrlich sein.
Ja.
Nein, aber Barbecue Club Langkorb stellt die grösste Truppe an den Wettkampf, oder? Oder in Dagmarsellen haben die am meisten Leute gestellt, oder?
Ja, Schwerathletik Nordwest hat damals mehr.
Ja.
Aber die haben sehr viele so Lifter, wo keine Ahnung, die trainieren ja gleich nicht alle zusammen.
Und ja, ja. Und
halt wirklich noch so eigentlich alle Lifter, wo bei uns antreten, trainieren auch zusammen, oder? Die meisten.
Ja, ja.
Jetzt außer du und der Amhof.
Ja, ja.
Selten bei uns trainiert, aber auch.
Ja, ja. Ja, wir sind übrigens noch das Trainingslager am Planen. So, vor der, so 2 Wochen vor der SM oder so. Vor der DSM. Ja, ja, aber eben, ja, ich glaube, Olten ist auch so ein bisschen das Mekka, oder? Das ist Nordwest, oder? Ist Olten, oder? Die Olten Jungs. So all die Power Gingers und so, oder? Das sind die dort. Ja, die haben dort auch so ein bisschen, muss man sagen, einen gewissen Boom ausgelöst, oder? Dort hat es auch viele starke Leute dort.
Mhm. Ist so, ja.
Und ja, dann natürlich
auch. Wäre ja fast von dieser Region, nicht?
Ja, eigentlich schon, aber ich komme da, weißt du, ich habe da immer ein Durcheinander. Ist er jetzt eher ein Solothurner oder ein Aargauer? Und wenn du ein Aargauer sagst, dann ist es nicht gut, weil ein Solothurner, und es ist schwierig. Ist halt außerhalb von Zürich. Ich weiß nicht, wie es dort funktioniert. Nein, aber er kommt aus der Gegend, ja.
In Velland, im Tennisclub, habe ich damals mein erstes Tennisturnier gewonnen.
Du hast mal Tennis gespielt?
Ja, in dieser Halle dort.
Ernsthaft? So geil? Ja. Ah, geil. Oh, du bist gut gewesen im Tennis?
Nein.
Was ist das?
Das letzte Turnier, das ich gewonnen habe.
Ist das Interclub? Hast du auch Interclub gemacht?
Ja, oder? Genau, auch, ja.
Ah, okay. Wie lange hast du denn Tennis gespielt?
Keine Ahnung, 4-5 Jahre.
Bis wann?
Das war in der dritten Sek, vielleicht bis Mitte Lehre.
Okay. Und du hast in Rapperswil gewohnt, oder?
Nein, in Bad Ragaz.
Ah, du hast noch in Bad Ragaz gewohnt. Ja. Und bist du in der Lehre in Rapperswil oder hast du einfach noch dort geschafft?
Nein, nach der Lehre den erst dort geschafft.
Okay, dann war das einfach so ein regionales Turnier gewesen.
Ja, genau.
Wo du abgeräumt hast.
Ja, genau.
Ah, cool. Ja, das ist ganz ein angenehmer Besitzer. Ich weiß nicht, ob natürlich der, der jetzt ist, schon damals gewesen ist, weil ich weiß, er hat es übernommen. Aber total ein angenehmer, unkomplizierter, pragmatischer Mensch, der uns auch, weißt du, keine Knüppel im Weg oder zwischen Beirüten, sondern uns kein Hindernis im Weg stellt, sondern da wirklich miteinander. Und wir haben das auch mit ihm, mit der Erfahrung, die du gemacht hast, mit dem Lärm angeschaut, bevor wir irgendeinen Mietvertrag unterschrieben haben, ihm zeigen, was da auf ihn zukommt. Es ist zwar, wir sind in dem Teil, wo die Squash-Hallen sind und nicht dort, wo die Tennishallen sind, aber es hat dort noch so ein bisschen Modellzimmer und so weiter. Es ist jetzt nicht kritisch, so wie es bei dir war am letzten Ort, dass da irgendein Spasti da könnte sich echauffieren darüber. Aber es hat unten sind Garderoben und oben, ich weiß nicht, ob Modellzimmer oben sind, bin ich nicht ganz sicher. Und er hat gesagt, zwischen 8 und 10 Uhr am Abend ist das Lärm eigentlich kein Problem. Aber wir haben ihm schon zeigen, was das ist, wenn einer 120 Kilo aus der Front-Track-Position abfallen lässt. Und dann haben sie natürlich grosse Augen gemacht, dass das gehört. Und weil, ich glaube, wenn die Leute sagen, ja, wir machen das Gym, dann haben alle irgend so ein 0815-Gym, wo es so die Hamsterräder drin hat und die vielen Maschinen im Kopf. Und ist nicht bewusst, dass wir da ein bisschen andere Gewicht bewegen und halt viel mit Handeln und so arbeiten.
Das ist ja so. Das Problem haben wir jetzt leider immer wieder gehabt. Obwohl wir auch immer im Vornherein gesagt haben, was wir machen. Aber irgendwie kann sich da niemand wirklich etwas darunter vorstellen.
Ja, und wenn einmal das Tischtuch zerschnitten ist, dann, eben, dann hört man schon, wenn 2,5 Kilo Scheibe auf den Boden geht.
Das ist leider so.
Ja, ja, wir haben den Antrag gestellt, um auch natürlich ein Part auf KDKS zu sein. Und ja, du bist jemand, der muss dafür oder dagegen stimmen, oder?
Genau, ich habe selbstverständlich dagegen gestimmt.
Danke. Ja, wir haben, aber das macht der Silvano. Ich glaube, ja, wie läuft das ab? Werden da alle gefragt? Alle bestehenden Mitglieder werden gefragt?
Alle bestehenden Clubs werden informiert, dass der und der Club ein Aufnahmegesuch gestellt hat. Und dann kann man ja das Event bringen, was es nicht gewünscht ist. Und dann wird nachher an der GV offiziell darüber abgestimmt.
Okay.
Wenn irgendwelche Event kommen.
GV ist wann?
Oh, ich weiß nicht, ob die für das Jahr schon gesetzt ist, glaube ich.
Ja. Bist du eigentlich noch irgendwie im Vorstand oder so? Ganz draußen.
Ja.
Das wäre auch noch ein Podcast wert. Da hat Veränderungen ausgehört.
Ja, lieber nicht, ich will doch kein böses Blut.
Schwierig, ja. Ja. Schwierig. Ja, aber apropos. Der Niklas Jäcki hat, ich muss mir das gerade wieder so ein bisschen führen holen, hat ziemlich
IPF Drama.
Ja, aber ich glaube, es ist wichtig.
Es ist wichtig, ja.
Ist wichtig. Und ich glaube, wir wollen das da die Gelegenheit nutzen, um da aufmerksam zu machen. Mhm. Für die, die es nicht wissen, offenbar, also allemal der Niklas Jäcki, jäcki.niklas auf Instagram abonnieren und seine aktuelle Stories anschauen. Bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, aber so zusammengefasst probiert der IPF international für den Dachverband, der Verein über den Verein sozusagen, oder?
Genau.
Probiert neue Regeln durchzudrücken im Schnellverfahren.
Also er probiert Statuten anzupassen im Schnellverfahren, was ja schon in sich drin nicht korrekt ist. Wenn du das Statut einfach nur so schnell, ohne eine Diskussion zuzulassen, während dieser Corona-Zeit willst du anpassen und die Leute nur dürfen ja, nein, schnell per E-Mail antworten.
Und wenn wir dann annehmen, dann würden wir irgendwie so, das wäre dann eine Diktatur, mehr oder weniger, oder? Von genau. Dem Migita bis Ermächtigungsgesetz 1933 gibt man am IPF,
am Vorstand, ja.
Gibt man all also, oder viele Möglichkeiten in die Hand.
Also sie werden dann quasi auch können bestimmen, dass sie dürfen den Verein auflösen, oder? Die IPF zum Beispiel. Und sie werden die Regeln einführen, dass du, wenn du einen Wettkampf in einem anderen Verband machst, einen internationalen, darfst du nicht mehr national starten. Bis jetzt war es so gewesen, dass du, was schon fragwürdig ist, wenn du international für einen anderen Verband startest, zum Beispiel WPC, WAP oder WDFPF, international startest, dass du dann für ein Jahr international in der IPF gesperrt bist. Und jetzt wollen sie das erweitern, dass du dann sogar national in deinem Verband nicht mehr darfst antreten. Und das ist schon rein rechtlich in der Schweiz zum Beispiel, ist das gerne nicht erlaubt im Gesetz. Also du darfst als Verband nicht sagen, dass du nicht bei mir starten darfst, weil du in einem anderen Verband gestartet bist. Das ist gerne nicht dein Recht. Also gesetzlich würdest du da recht in die Bredouille reinkommen oder die IPF, wenn das vor Gericht gehen würde. Und ich glaube, das könntest du auch ziemlich weit ziehen. Also wenn jetzt die IPF kommt und sagen würde, Chris, du bist bei der WDFPF international gestartet, jetzt hast du dich für die IPF-WM angemeldet, wir sperren dich, du darfst das nicht. Wenn du das vor Gericht ziehen würdest, bin ich mir ziemlich sicher, wirst du durchkommen, dass du darfst starten.
Ja, das, ich glaube, seit dem Bosman-Urteil, 1994 ist das gewesen, es sind so Sachen wahrscheinlich schwierig vor Gericht durchzudrücken. Mhm. Was denkst du, was ist die Absicht dahinter, dass das die IPF so diktatorische Züge einführen
will? Ja, der Niklas hat es schon richtig geschrieben. Es nimmt halt Züge an la IWF und FIFA, gell?
FIFA ist natürlich ein Begriff, oder? Da gibt es, glaube ich, irgendeinen Walliser, der da einen gewissen Einfluss hatte. Ist IWF, also das sind Gewichtheber, das ist die Internationale Weightlifting Federation, ist dort auch so mühsam, ist dort auch mühsam mit denen?
Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon, ich meine, das ganze Doping-Zeug, wo die da den Skandal haben mit dem ehemaligen Präsidenten, hat es da gute Doku gegeben, da Herr der Heber.
Unado.
Der gekommen ist und es ist einfach schade, aber es ist irgendwie immer so, sobald ein Verband mächtig und gross wird, dann ist es wieder ein Business.
Aber der IPF hat ja nicht mehr Geld, wenn es jetzt irgendwie an einem, aber jetzt, wenn es jetzt mir würde verbieten, dort starten, nur weil ich da fremd gegangen bin, in der Sicht vom IPF, da verdienen sie keinen Rappen mehr.
Nein, sie wollen einfach, wie ich habe das Gefühl, die wollen einfach komplett durchstehen, dass es nur noch sie gibt, oder?
Dass sie so das, so schmeckt es, ja.
Aber irgendwie verlieren sie so immer mehr Lifter. Weil es ist langsam ein Verband nicht für einen Lifter, sondern gegen den Lifter. Der Verband schafft nicht viel für die Lifter, habe ich das Gefühl.
Hast du das schon, die Struktur, die sie eingeführt haben, jetzt mit diesen Vereinen, so wie man es seit 2 Jahren ist das jetzt? Hast du das schon empfunden als Anti-Lifter?
Auf eine gewisse Art halt schon. Gell? Wir sind nachher mit dem Vereinsgedanken aufgekommen, weil wir müssen eine Lösung finden, weil es geheißen hat, bei der IPF muss man mitbestimmen, oder? Und dann haben wir die Lösung mit den Vereinen gesucht, dass die Vereine auch etwas mitzureden haben. Und das ist ja prinzipiell eigentlich eine gute Sache. Aber die IPF probiert halt da Sachen durchzustehren, wie eben, man darf mit keinem anderen Verband zusammenarbeiten, gerne nichts mit irgendeinem anderen Verband zu tun haben. Oder das ist auch der Grund, warum das Erste gesagt hat, leck mich, ich mache das nicht mehr mit. Was ich auch auf eine Art verstehe, mit der IPF hast du halt sehr viel Bürokratie und Schiessereien und Bossen da und Bossen dort. Und das ist schlimm.
Ja, verteilen sogar Bossen.
Ja, also Bossen so wegen Sachen, wenn du nicht genug Judges stellst oder weiss nicht was, musst du einen Betrag zahlen. Und
was du, aber
Niklas oder der Dario mehr, dann müssen wir auch mal mit ihm mal im Podcast darüber diskutieren. Sie sehen da ziemlich tief in das Ganze rein, weil sie den ganzen administrativen Aufwand haben mit der IPF da.
Ja, ja. Ja, es ist, also ich finde das auch, eben, es schmeckt nach dem. Für mich hat das jetzt auch den Eindruck gemacht, als ich das gelesen habe, es ist so ein Alleinherrschungsanspruch, der da probiert durchgesetzt zu werden. Und so wie der Niklas schreibt, so, also so, ein bisschen, so schnell und so ein bisschen, nicht ganz so super transparent.
Genau, er hat geschrieben, dass anstatt die normalen 90 Tage, die du für eine Antwort Zeit hast, nur noch 30 Tage jetzt gerade Zeit überkommst, um über das abzustimmen. Und eben nur ja, nein, ohne Diskussion. Und ich finde, so eine Statutänderung und gerade in diesem Bereich ist schon, solltest du schon können darüber diskutieren.
Unbedingt. Ich denke, der Niklas kennt, Niklas ist da wahrscheinlich zum Glück absolut richtig. Also ich glaube, wenn man sich kann da auf jemanden verlassen, dass er da nachhakt und das nicht durchlässt, dann der Niklas. Er schreibt das auch, ich werde mich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass das durchtrifft. Ich glaube, da kann man froh sein, dass das eben beim Niklas ist. Also da habe ich da gewiss nichts Vertrauen. Ich nehme ihn so wahr, dass er wirklich da hartnäckig ist und einen grossen Gerechtigkeitssinn hat. Ich glaube, wir aus der Schweiz raus, mit der gelebten Demokratie, die wir politisch seit 1848 haben, sind da auch ein bisschen empfindlich. Oder wir sind da, ich glaube, schon ein bisschen sensibel, was das betrifft. Ja, kann man den Niklas irgendwie bei dem unterstützen? Oder ich glaube, der Niklas braucht, glaube ich, keine Unterstützung. Oder also, wenn er da im Namen vom Schweizer Verband auftritt, dann nützt das nichts, wenn da jetzt irgendwie noch von den Mitgliedern Hilfe kommt, oder?
Ich glaube auch nicht, er schaukelt das Ding schon, vor allem er hat da schon einen guten Draht. Aber was er gesagt hat, glaubt, dass die USA hat schon Einspruch erhoben gegen das und Frankreich, glaube auch. Und es wäre schön, wenn andere Nationen auch würden Einspruch erheben gegen das Ganze. Weil irgendwo hört es einfach auf. Ich meine, ich bin kein IPF-Fanboy, aber ich liebe die IPF trotzdem, weil die Wettkämpfe einfach geil gemacht sind, weil es faires Judging hat, striktes Judging, weil Competition genial ist bei den Wettkämpfen, so viele gute Lifter sind. Und es wäre schade, wenn das Zeug immer mehr abdriftet in eine Diktatur und gegen einen Lifter. Das wäre einfach schade.
Ja, es ist, und ich muss das nicht los sagen, es ist international der angesagteste Verband mit der grössten Leistungsdichte, wo trotzdem, und das ist jetzt eben für jemanden wie mich sehr wichtig, dass Anti-Doping sehr ernst genommen wird. Oder die haben da ihre Vergangenheit abgeleitet. Oder ich glaube, da hat man viel gemacht. Oder es ist nicht mehr so wie damals, wo der Ed Cohen noch geliftet hat und nach dem dritten Mal verrutschen, dann irgendwie da einen Lifetime-Ban bekommen hat. Ja. Also dort sind sie ja schon fast wieder extrem. Ich habe da mal gehört, der Ed Cohen darf kein Seminar geben. Oder irgendwie, wenn du als IPF-Lifter...
Seminar vom Ed Cohen teilnehmen.
Geld mit der...
Aber das haben sie dann, glaube ich, zurückgezogen, weil das ist auch nicht...
Okay. Ich finde das sogar übertrieben, oder? Ja. Aber eben, nein, da muss man... Und auch unabhängig, wenn jetzt die IPF, ich sage jetzt, ein nicht so bekannter Verband wäre, so antidemokratische Sachen einführen, dann muss man sich immer wehren. Und wenn man es nicht macht, dann hat man es auch nicht verdient.
Ja, ist so, ja. Definitiv.
Also da nochmal Hinweis, Jacki.niklas auf Instagram, ihn abonnieren und dann bleibt man da auf dem Laufenden. Hast du irgendwelche Feedback zum Podcast von letzter Woche zu unserem Gast bekommen?
Eigentlich nur Positives. Nur Positives bis jetzt gehört. Wir haben ja eigentlich für diese Folge auch noch einen Gast reinholen.
Aber der ist
kurzfristig war.
Der ist leider in die Ferien. Oder also nicht leider. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der wird uns wahrscheinlich übernächste Woche wird dabei sein. Okay. Ich glaube, wir sollten das erwähnen, wenn es denn so wie die ist. Man kann ihn auch in Frage stellen. Ich glaube, wir werden das sowieso so ein bisschen abwechslungsweise in Zukunft gestalten. Mal mit Gast und mal ohne Gast.
Genau.
Etwas anderes, was ich gerne noch darüber reden würde, ist das Meet in Amerika, also in den USA, wo war, wo glaub, ziemlich viele Rekordpurzeln sind und es ein paar ganz spannende Lifter gehabt, wo da spannende Lifter angelegt hat.
Genau, das war der Hybrid Showdown. Ich glaube schon die zweite Ausgabe in Miami. Das ist das Gym von Steffi Cohen. Und dort hat der Dan Bell, so viel es mir ist, in der Super Heavyweight 500 Kilo in Reps squattet.
Und?
Jetzt muss ich gerade schon nachschauen, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie viel er
hat. Du hast noch gesagt, er hat noch viel deadliftet sogar.
Ja, auch glaube ich über 900 LBS, wenn es mir richtig ist.
Mit einer Stiff Bar?
Nein, Deadlift Bar. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, einer von den einzigen, der da im gleichen Wettkampf über 450 squattet und dann noch 410 oder so deadliftet.
Spannend ist seine Squat-Technik.
Ja, er hat eine spezielle Technik und er steht auch recht eng für einen Super Heavyweight.
Und irgendwie geht den Knie gleich wahnsinnig heraus.
Ja, genau. Er öffnet die Hüfte extrem mit Abgehen.
Also wenn jetzt mir einer würde das Video schicken und würde die Technik sagen, würde ich sagen, hör auf, so kannst du nie etwas Schweres squatten.
Aber er kann es.
Offenbar.
Ja. Nein, ich finde ihn mega ein sympathischer Lifter und auch oh, krass. Also,
Ja, und vor allem ist es ein bisschen Effort.
der ist extrem, oder?
Und vor allem ist es ein bisschen effortless gewesen, sind Heavy Squat. Oder habe ich nicht nur, oder meine nur ich das, aber ich habe, der ist recht schnell gewesen.
Ja, vielleicht hat er das gleiche Problem wie ich in der Bench.
Offenbar.
Wer weiß? Oder er hat einfach so viel Gewicht auf der Plattform liegen lassen. Kann
Er hätte
natürlich.
noch viel mehr können. Er wird am nächsten Mal noch mehr liften. Was sagst du zu, das ist ja ein aus dem Monolift raus,
Ja, genau.
Lift sein. Was haltest du von der Diskussion, Monolift ist nichts?
Also ich selber squatte immer Monolift, aber ich laufe mit Squat raus. Ich finde auch, ein richtiger Mann läuft seinen verdammten Squat raus. Weil du weißt selber, wie es ist, wenn das Gewicht schwer wird, ist der Walkout schon extrem fordernd und macht schon recht viel aus, ob der Lift schaffst oder nicht. Und wenn dann noch andere Leute siehst, wie ein Ray Williams oder auch ein Blaine Sumner, wo equipped über 500 Kilo rausläuft und dann squattet, was sie auch selber sagen, der Walkout ist schwieriger als der Squat selber. Finde ich eben Monolift auch ein bisschen schade.
Trotzdem hast du dir eine.
Ja, aber ich habe den halt aus einem anderen Grund. Oder ich finde es erstens super, zum denen squatten. Und auch mit den Straps, die drin sind. Und du kannst zusammen halt auch hure gut squatten. Also wir könnten zusammen easy abwechseln. Mit auf und runter mit der Hydraulik ist genial. Du kannst Griff rein- und rausstellen, wenn das Gewicht beladen ist. Also ich finde, der Monolift hat schon seine Vorteile, aber dass man nicht mehr das Gewicht rauslaufen muss, finde ich ein bisschen schade. Aber wie kann.
Du musst, bist du einfach so ein Hybrid, he? Im Monolift, aber gleich mit Waagehebel.
Genau, so wie es der Ray macht.
Er trainiert das so.
Der Ray trainiert immer in seinem Monolift.
Okay,
Und
krass.
er läuft raus.
Ja.
Ich finde es halt auch angenehmer, gell? Es ist halt vor allem als Super Heavyweight greifst du ja manchmal ganz raus. Und wenn du ganz außen greifst, kannst du in einem normalen Rack gerne nicht squatten. Dann müsstest du dir entweder das Combo Rack zulegen. Was auch nicht immer von Vorteil ist, wenn ja noch jemand mit denen benchen zur gleichen Zeit. Oder du holst dir einen Monolift, wo du die Hebel schön kannst gegenüberstellen.
Ja, oder machst du einfach ein Mobility Training?
Also ich greife jetzt mittlerweile nicht mehr ganz raus, wo man da das Ding.
Stimmt, du hast früher ganz draußen gehabt, gell? Und jetzt bist du enger geworden.
Genau.
Ja, das ist. Oh ja, da muss ich mich sowieso noch etwas fragen dazu, aber ich würde noch schnell zum Monolift. Man muss natürlich auch sagen, für Leute, die sich nicht im Monolift gewöhnt sind, ist Monolift viel schwieriger als mit Auslaufen.
Am
Weil
Anfang
dann.
definitiv. Du hast einfach das Potenzial nach oben wieder mehr, oder?
Ja, also eben, wenn man sich nicht gewöhnt ist und im Monolift das Rauslaufen, das trägt schon, wenn man sich halt immer gewöhnt ist, Rauslaufen, das trägt schon dazu bei, um in die Zone zu kommen und in das Setup hineinzukommen und so weiter. Ich bin jetzt jemand, wo ich laufe nicht so gerne raus. Also, ja, mir gewackelt auch immer alles. Ich muss das noch ein bisschen herausfinden, wie ich das noch ein bisschen kann stabilisieren und so weiter. Ich finde es darum noch angenehm, im Monolift hinein sich zu platzieren. Ich habe mich auch gerade von Anfang an wohl gefühlt. Ich habe gerade an einem Wettkampf das erste Mal im Monolift hinein und habe gesagt, nein, ich laufe nicht raus, nehme das weg und das hat gut funktioniert.
Was ich einfach beim Monolift eben noch einen Schadenaspekt finde, an den Wettkämpfen, ist, es nimmt Sicht.
Für die Zuschauer.
Für die Zuschauer, ja. Es gibt zwar in vielen russischen Meets den Monolift um.
Okay.
Und dann drehen sie auch die Bügel um. Weißt du, was ich meine? Dann hast du so ein bisschen, die Bügel gehen dann nach vorne weg und du hast gleich alles offen.
Ja.
Aber so wie die meisten den Monolift aufstellen, auch an den Wettkämpfen, nehmen die Säulen halt auch wieder extrem von der Sicht weg.
Ja.
Das finde ich aus dem Zuschaueraspekt recht schade, weil du siehst Gewicht schon gerne nicht mehr richtig, wo drauf geladen sind. Was im Combo Rack halt viel besser siehst.
Ja, aber wenn ab wie viel Gewicht müssen 3 Leute auf der Seite stehen?
Das ist nicht vorgeschrieben, aber...
Ist nicht, oder ab 200 müssen es 2 sein? Ich habe gemeint, das ist vorgeschrieben. Oder macht man das einfach so? Ich meine, sobald das 2 oder 3 Leute auf der Seite stehen, dann siehst du, als Zuschauer siehst du dann nicht mehr gross etwas.
Ja, aber gleich, der Monolift nimmt halt nochmal so viel, weißt, optisch weg. Mm. Das fällt mir einfach nicht. Außer eben der Monolift ist umgekehrt, weil sie gewisse Federationen machen, dann finde ich es okay.
Könntest du das mit ihm machen?
Das könntest du schon bauen, ja.
Im Prinzip müsstest du jetzt um 180 Grad reinstehen und einfach dafür sorgen, dass das Bügel trotzdem behindert.
Genau, du müsstest einfach die Bügel oben drehen.
Nein, okay.
Dann wäre das halt
auf die andere Seite. Ja, da wollte ich gerade noch mal einhaken. Apropos, im Competition Rack in Squat finde ich super unangenehm.
Wirklich?
Ja, ich gehe lieber in das Power Rack rein, wo halt alles viel stabil ist. Aber das Competition Rack, auch wenn du jetzt das beste Eleiko hast, es ist immer gewackeliger als das Power Rack.
Selbst schon, aber auf eine Art darfst du das auch sein, wenn du einen Wettkampf dann auch hast, gell?
Ja, natürlich, aber so für das Training. Und dann auch, ich fühle mich auch nicht wohl mit den Scheiß-Safeties, die du da hast. Also ich will mich jetzt nicht getrauen, 250 Kilo auf die Safeties runterzulassen.
Ja, ich weiß, was meinst, aber ich lebe es im Combo Rack in den Squatten, aber mache es nicht, weil wir die Benches brauchen, oder? Weil meistens sind andere Leute ja dann am Benchen und dann ist das Combo Rack sowieso besetzt. Und darum habe ich mir auch einen Monolift gekauft, dass ich immer schönen Platz für mich habe zum Squatten.
Sag mir schnell, Preisschild vom Monolift.
Das variiert von Marken zwischen 4.000 bis 8.000 Franken, je nachdem, was für eine Marke du kaufst.
Und wie zügelt man den?
mit einem Lastwagen.
Und ja, aber entweder musst du ihn auseinandernehmen, aber den kannst du ja nicht, wenn du 10 spielst, kannst du den nicht tragen, oder?
Nein, also wir haben den mit einem Traktor, mit Frontlader, haben wir den auf einen Lastwagen wieder runtergeladen.
Okay. Und haben den gar nicht auseinandergenommen?
Nein.
So am Stück?
Ja.
Wie haben wir den auf den Traktor? Ist der irgendwie mit der Gabel nie, oder?
Mit der Gabel, ja. Mit so einem Frontlader an Seil aufgelupft und drauf da.
Okay, krass.
Aber zurück zum Hybrid. Wir sind gerne noch nicht fertig. Zum Hybrid Showdown.
Ja, klar.
Der Julius Maddox hat dort wieder mal einen Weltrekord in der Bench aufgestellt. Der ist sich. Mit 354 Kilo. Ich finde es so abartig, wie du so ein Gewicht über deinem Kopf kannst heben, raw. Also ich finde es auch schon krass, wenn du equipped so ein Gewicht. Ich finde es auch krass, wenn du squattest. Ich finde es auch krass, wenn du deadliftest. Aber Benchen mit diesen kleinen Unterärmchen, unvorstellbar.
Ja, weil er sieht jetzt nicht, also natürlich sieht man sich mal, dass er fucking stark ist, aber dass er so viel kann benchen, das sieht man jetzt ihm nicht gerade an, finde ich.
Ja. Ja, ist so.
Und ist nicht der Julius Maddox der offiziell noch auf Open Powerlifting für WDF-PF irgendwelche Junior-Bench-Rekord hat? Ich glaube.
Das ist schon gut möglich. Ich habe jetzt nie nachgeschaut. Aber er hat ja auch selber von sich gesagt, ob das stimmt oder nicht, müssen wir da nicht diskutieren. Aber bis vor 2 Jahren war er auch noch nett gewesen. Wo er schon
gebancht hat. Über 300. Jetzt sagt er offiziell, dass er mal nett gewesen ist.
Nur auf TRT ist er.
Auf TRT. Aber eben, TRT, ich meine, das ist ein dehnbarer Begriff. Ja. Also bei der einen hat es, glaube ich, mehr Platz in den Spritzen als bei der anderen. Oder die Frequenz ist da häufiger, wo man seine TRT braucht.
Aber eben, das soll nicht von seiner Leistung wegnehmen.
Nein. Sie haben ja an dem, das war ja sowieso ein untesteter Wettkampf gewesen.
Genau.
Nehme ich an, dann haben ja alle die gleichen Voraussetzungen.
Und eben, es ist... Ich finde es krass, wie ein Mensch so viel mehr Gewicht als alle anderen im Moment bewegen kann und dann so effortless, blöd gesagt.
Weißt du, wer ist der erste, der über 300 gebancht hat?
Ich weiß nicht, wer der erste war. Ich weiß nur, dass der letzte, der einen Rekord hatte, Saricev war. Aber wer der erste war, weiß ich nicht.
Wenn ich mich nicht täusche, war das der Bill Kazmaier gewesen, oder Kazmaier.
Okay.
So 8, 79, 80, so in dem Bereich rum. Ich glaube, der erste war, der echt raw 300 gebancht hat.
Ja, die Shirts dort sind ja sowieso nicht wert.
Ah, die stimmt, die sind natürlich auch, gell? Die Katana und wie die alle heissen. Inser, oder? Wie die alle. Ja, die sind, hat sich auch da entwickelt gegeben.
Ja, also früher waren die ja wirklich schmerzhaft gewesen, zum Anlegen und haben vielleicht 10 Kilo auf den Lift gebracht.
Was hat es sonst noch für Leistungen gegeben, der Miet? Ich habe gehört, eben irgendwie da. Der John Hack, das ist glaube ich auch einer, der
jetzt Hack, abgerufen genau, hat, oder? Der ja ein ehemaliger IPF-Lifter ist. Und nachher auf die dunkle Seite gewechselt hat.
Er hat glaub, auch eine andere Gewichtsklasse jetzt, gell? Er hat IPF hat bis 83 ist er, hat er irgendwie klar gehört, oder?
Ja. Er ist dort sogar Weltmeister geworden. Dort hat es einen riesen Battle gegeben gegen den Brad Gibbs. Das war in Dallas. Nicht in Dallas, in Texas. Aber ich weiss gerne, was er jetzt im Hybrid Showdown gemacht hat. Aber
in welcher Gewichtsklasse vor allem? Ich glaube immer noch unter 100 Kilo, oder?
Ja, glaube ich glaube in der 90er Gewichtsklasse, so viel mehr ist. Aber ich bin nicht behaftet.
Und hat glaube ich auch recht abgerundet. Und
ja, ja.
1000 total Kilo? Mhm. Über, oder? Über ja. 1000, ja. Ja, das ist schon, schon krass. Ich kann mich noch
erinnern. Er sieht auch so gestabig aus und überhaupt nicht gemacht für einen Squat oder für einen Bench. So sieht er aus. Überhaupt nicht.
Aber er sieht brutal jacked aus.
Selbst schon, ja.
Ich kann mich noch erinnern, wo ich noch gar nichts von Powerlifting gewissen und so weiter, dass ich irgendeiner Bodybuilding-Zeitschrift rein, das muss Anfangs 2000er gewesen sein, Ende 90er, Anfangs 2000er, habe ich von so einem Powerlifting-Meet gelesen, und zwar von einem Deutschen, oh, wie hat er geheissen? So einem, so einen aus Bayern, so einem Ur-Bayer, wo so die magische 1000er-Grenze erreicht hat. Mhm. 1000, das 1000er total. Und ich glaube nicht raw, ich glaube equipped sogar. Und das war super heavy natürlich gewesen. Und eben so, ich sage jetzt Anfangs 2000. Und heute ist das bei den 93er normal.
Ja, das ist so. Das ist krass, wie sich in der letzten Zeit die Leistungen permanent steigern.
Und aber ich meine, der schon, wenn man den Namen noch einfällt, man fällt die Maschine nicht ein, aber auch der schon, der hat nicht nur Bachbrötchen Tee getrunken. Also du kannst nicht sagen, dass die damals noch anderes Zeug haben. Die haben auch den gleichen Chemiekasten. Ich glaube, so viel besser ist der nicht geworden jetzt.
Ja, aber
nicht. Die haben ganz andere Gewichte, die bewegen. Aber das war doch eine Sensation gewesen. 1000 Kilo. Also es hat ein paar gegeben, die das gemacht haben. Aber,
ja, wenn du denkst, nur schon vor ein paar Jahren, wo der Blaine Sander noch in der IPF den Raw-Squat-Rekord irgendwie mit, ist das gewesen, 410 Kilo gesetzt hat mit 909 LBS oder so.
Okay.
Das ist ein paar Jahre her.
Ja.
Und jetzt kratzen wir an der 500 Kilo Grenze.
Ja, das ist eine brutale Entwicklung. Mhm. Oder der Savickas, der ist ja auch mal IPF.
Ja, genau, ja.
Ist ein Weltmeister gewesen, ist ein Zweiter geworden in Tokio oder in Seoul, irgendwo in Asien.
Ja, irgendwie, ich weiß es nicht.
Echt noch als Junior sogar noch.
Junior, ja.
Und der hat auch nicht so viel über 1000, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Wann überhaupt?
Ja, das ist schon krass. Die Leistungen sind aufgegangen in den letzten Jahren. Das ist nicht mehr normal. Auch jetzt bei den Frauen haben wir ja letzte Woche schon darüber geredet, gell? Eben Amanda Lawrence und Konsorten, die da so viel lupfen. Und jetzt
also die,
mittlerweile schon da die Französin da, Lia Powerlift.
Ja. Die hast du mir vorher gesagt, ich habe die angeschaut. Was
der ist das für ein Wettkampf? 210 Kilo gesquattet, 112 Kilo benched und 225 Kilo deadliftet. Das mit 63 Kilo Körpergewicht. Gell?
Ja, und die sieht jetzt nicht so, Also ist natürlich immer schwer zu sagen, ob da Zusatzmittel, so ein bisschen Superkreatin im Einsatz ist. Aber zumindest sieht man es jetzt hier nicht gerade auf den ersten Blick an. Also sie sieht nicht so verdächtig aus, sage ich jetzt mal.
Das ist es so, ja.
Die scheint wirklich brutal stark zu sein. Was hat sie deadliftet?
2,25.
Mit 63 Kilo.
Ja.
Also fast vierfaches Körpergewicht. Ja. 3, irgendetwas.
Genau.
Ja, das ist stark. Wie alt ist die?
Oh, das wüsste ich nicht einmal. Keine Ahnung.
Und spannend, in ihrem Insta-Profil sagt sie, sie sagt Autist and Teacher.
Ja, genau. Nein, aber es ist schon krass, wenn du überlegst, mit 63 Kilo Körpergewicht Drug testet, was da mittlerweile abgeht. Gell?
Ja, ja. Ja, und eben, also selbst wenn sie da Mittel und Weg hat, um den Test zu bieten, da irgendwie, die kann nicht mit beiden Händen so lange. Also das ja. Ist, wenn man sie so anschaut, oder, ich sage jetzt, wenn die Kleider an hat, auf das ihr neuestes Insta-Foto in Kleider, dann musst du sagen, do you even lift?
Ich glaube, es sind ja ganz viele Athleten da draußen, die noch kommen, wo das Niveau dann gerade nochmal heben werden. Ich bin gespannt, wenn das wieder mal abflacht. Wenn überhaupt.
Ja, flacht es wieder ab? Es kann ja eigentlich nicht wieder abflachen.
Ja, aber irgendwann muss er mal fertig sein. Kann ja nicht sein, dass irgendwann, also weißt
du. Ja, aber vielleicht wird dann einfach der Körper nicht mehr so. Gar nicht mehr gebrochen oder nicht mehr in dieser Frequenz. Aber dass das Niveau einbricht und dass man dann plötzlich, ich kann mir das nicht vorstellen.
Schwierig, keine Ahnung. Ich finde es faszinierend.
Ja, ist. Gibt da. Und, gell, wann hast du mit Powerlifting angefangen?
2000,
in welchem Alter?
2015.
Und dort bist du 12?
Nein. 28.
Du hast mit 28 angefangen. Ich habe meinen ersten Wettkampf mit 40 gehabt. Gut, jetzt ist natürlich Spekulation, was wäre gewesen, wenn wir schon mit 14 oder mit 12 oder so. Also es ist zu erwarten, dass wir an einen anderen Punkt angekommen wären. Und da gibt es natürlich heute Leute, oder, wo natürlich die Möglichkeit haben. Oder eben zum Beispiel der Alain, der, wie alt ist er jetzt? 3,24.
Ja.
Und er hat gesagt, er hat etwa 7 Jahre trainiert, oder? Powerlifting. Also so mit irgendwie 17 hat er wahrscheinlich angefangen. He? 16, 17. Da hat man natürlich schon, oder zumindest auf dem Papier, ein anderes Potenzial als jetzt wir, das, wo im schon bereits vorgeschrittenen Alter mit dem angefangen haben. Oder?
Ja, das ist ja so. Aber ich glaube einfach, bei uns kommt der Peak dann einfach ein bisschen später.
Ich glaube, das dürfen wir ganz uneinbildet dürfen wir das sagen. Ich meine, Nasenbohrer sind wir jetzt auch nicht. Wir haben da jetzt auch schon ein gewisses Leistungsniveau erreicht. Obwohl wir da wahrscheinlich eben im fortgeschrittenen Alter angefangen haben. Und wir sind eben der Peak, es sieht so aus, wie der Zenit noch nicht erreicht wäre. Und ich sage das gerne, ich bin 45 und werde noch von Jahr zu Jahr stärker. Und es ist jetzt sogar so, dass ich im letzten Jahr im Verhältnis stärker geworden bin als die Jahre zuvor. Also ich habe jetzt einen grösseren Sprung gemacht. Wie selbst das Bild? Gut, bei dir ist es sicher schwierig, weil eine krasse körperliche Metamorphose gerade am Durchmachen bist. Aber du hast jetzt auch nicht das Gefühl, du hättest dein dein Zenit schon erreicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Wenn ich das Gefühl hätte, dann würde ich wahrscheinlich schon wieder irgendwo an einer anderen Sportart denken und dort probieren, irgendetwas rauszuholen. Aber
zurück zum Tennis.
Ja, genau. Nein, ich glaube, da ist noch ganz viel unfinished business und noch ganz viel nach oben möglich.
Spannend ist, wenn ich so probiere zu rekonstruieren, warum ich jetzt eben für meine Verhältnisse. Also ich habe jetzt da, bin jetzt da nicht 100 Kilo auf mein Total drauf da. Aber ich habe so sonst im Jahr so etwa 30 Kilo im Total gemacht. Ich bin sowieso jemand, der langsam Fortschritt macht, habe ich das Gefühl. Ich hatte da nie eine grosse Explosion gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, die Leute um mich herum haben viel schneller, sind viel stärker geworden. Es hat Leute gegeben, wo ich so auf gleichem Niveau war und die haben mich alle überholt irgendwie. Dann mal zwischenzeitlich. Und ich habe das Gefühl, ich rolle ein bisschen das Feld jetzt ein bisschen von hinten auf. Und wenn ich mir so überlege, was bei mir Gründe sind, warum das immer weitergeht oder warum das jetzt für meine Verhältnisse einen überproportionalen Sprung gemacht hat, dann fallen mir zwei Sachen ein. Erstens einmal habe ich natürlich nicht irgendeine Gewichtslimite, wo ich mich darauf konzentrieren muss. Ich glaube, das ist ein riesen Vorteil. Mhm. Oder wenn ich müsste jetzt eben wieder alle in der 74er Klasse bleiben und schauen, dass ich da nicht schwer wird. Da, ich meine, ein hypertrophierter Muskel, ein dickerer Muskel wird stärker. Also da hast du einfach mehr Möglichkeiten, wenn du stärker, wenn du schwerer werden kannst. Das andere habe ich den Eindruck, durch das, dass ich Leute jetzt in meinem Umfeld habe, wie mit dir zum Beispiel, die mehr Gewicht bewegen, mich das so die Hürden aus dem Kopf rausnimmt und sagt, hey nein, 300 Kilo Deadlift, das ist sehr viel, also da kann man jetzt nicht mehr weiterkommen. Diese Blockaden habe ich nicht mehr im Kopf. Oder ich habe mal gedacht, als ich das erste Mal 42 Kilo gesquattet habe, habe ich gedacht, jetzt bin ich richtig stark im Squat und so viel Luft, jetzt schlage ich mir den Decke an. Bis ich habe feststellen musste, nein, es gibt Leute, die sind halb so schwer, sind squattet das. Und jetzt nicht, sind völlig verstopft. Ich habe das Gefühl, das hat bei mir am meisten Einfluss gehabt, dass eben mit dir, mit dem Pascal zum Beispiel, Leute im Umfeld haben, die einfach in gewissen Disziplinen oder überall brutal viel stärker sind und zeigen, hey, mal, das geht.
Ja, das ist so. Ja. Ich glaube, eben darum hilft auch ein bisschen, dass jetzt alle anderen so krass stärker werden, wie eben die Lia Powerlift und so, auch ein bisschen zum Tür in dem Kopf wegnehmen. Es ist noch lange nicht Schluss, oder?
Gerade wir, die dürfen mehr oder weniger schwer werden, wie wir wollen. Also ich meine jetzt nicht, man muss sich fett fressen. Aber wir haben einfach den Vorteil, dass wir... Gut, ich bin jetzt zwar auch noch ich würde eigentlich WDFPF in der 125 Kilo Klasse bleiben. Im Moment bin ich deutlich drüber. Aber das sind ja nicht Muskeln, wo ich da drüber bin. Oder? Das ist der endlose Speicher von Energie, der da grösser geworden ist. Und ich behaupte jetzt mal, ich habe das gleiche Potenzial, auch wenn ich 10 Kilo leichter bin, weil ich habe jetzt da locker 10 Kilo Fett zu viel an meinem Körper. Aber grundsätzlich denke ich, das ist schon ein Vorteil, wenn man nicht muss irgendwie in der Gewichtsklasse bleiben, weil irgendwann ein zu tiefer Körperfettanteil ist dann irgendwann hinderlich für Maximalkraft.
Allgemein für Performance, da bin ich absolut einig mit dir.
Du hast ja jetzt einen krassen Sprung gemacht, gegen oben von 150 auf, was bist du aktuell?
128,5.
Hast du also krasse 22 Kilo oder mehr sogar abgenommen, aber du wirst jetzt nicht sagen, dass du jetzt weniger Kraftpotenzial hast, als du mit 150 Kilo, oder?
Mal schon.
Ah, doch.
Mal, definitiv. Also die Lifts sind schon, jetzt abgesehen vom Deadlift, aber... Bench ist brutal eingebrochen und Squat auch. Das ist nicht mehr das Gleiche. Mit den Gewichten, die ich jetzt spiele, sind vorher fast Warm-up-Gewichte.
Das ist natürlich so, aber es geht ja weiter. Also du wirst stärker. Und ja, zwar im Moment ziemlich schnell.
Ja, definitiv. Ja,
ja, ich finde auch da auch das Beispiel von Pascal, der gefühlt tut der ein bisschen mehr, aber ich sage jetzt einfach so, gefühlt deadliftet der seit einem Jahr. Es sind wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, es sind zwei oder drei, aber mehr ist es nicht. Und der ist jetzt jenseits 300.
Ja, das ist so.
Also es kann brutal schnell gehen. Ich glaube, auch bei ihm hat es auch damit zu tun, dass er sieht, dass die Leute im Umfeld hat, die halt stärker sind. Was denkst du, wohin geht die Reise?
Ja, bei mir ist der Fall ganz klar. Stärker werden, als ich vorher gewesen bin. Und jetzt nicht einmal so aufs Körpergewicht bezogen. Ich meine, ich habe gesagt, irgendwann will ich mal in die 120er haben, um dort mal competitive sein, aber im Moment ist das jetzt noch keine Option, weil ich jetzt so viel abgenommen habe, weil ich jetzt zuerst mal einfach ein bisschen bleiben und da wieder stärker werden, wieder ein bisschen Kraft zurückgewinnen, bevor es dann wieder ein bisschen weitergeht. Aber schlussendlich ist das Ziel, der beste Lifter von der Schweiz zu sein. Und bei welchem Körpergewicht das ist, ist mir schlussendlich scheißegal. Ich will einfach Gesamtsieger sein nach Dotzpunkten. Stärker als den Bassi, stärker als den Alle. Egal bei welchem Körpergewicht denn das halt ist.
Ah, jetzt habe ich gerade wollen, nämlich einhaken und sagen, bezogen auf maximal, auf total, aber nein, du willst auch Dots.
Genau. Einfach unumstritten der stärkste Lifter.
Okay. Ja, ich glaube, das Fass machen wir nicht auf mit diesen Dots. Ist eine mühsame Diskussion. Oder wenn wir das kurz abhaken, ich glaube, da gibt es einen grossen Unterschied zwischen uns. Im Powerlifting gibt es Gewichtsklassen und Punkt.
Ist es so, ist ein Gewichtsklassensport. So soll es sein. Dots machen für mich nur Sinn, um einen Gesamtsieger noch auserkoren, dass wir die Leute wollen immer noch irgendjemanden haben, den man kann miteinander vergleichen kann. Die Leute wollen sich immer noch vergleichen miteinander. Und für das finde ich es okay. Und für den Rest sind Gewichtsklassen da. Und die haben auch ihren Platz. Gehört zu dem Sport, sind die her. Und das finde ich auch richtig so.
Und ich glaube, es ist auch noch so ein bisschen das Wording, das man verwendet, wenn man eben die Dots herzieht, um von einem Wettkampf den besten Lifter zu erkoren, dann finde ich das gut, wenn man sagt, das ist der beste Lifter. Aber ich glaube, man sollte nicht sagen, das ist der Stärkste, sondern das ist der Beste.
Ja, genau.
Weil ich sehe da einen grossen Unterschied. Oder der Stärkste ist der, der am meisten Gewicht bewegt.
Genau.
Und von mir aus der Beste, der irgendwie in einer relativ
fertigen... Er ist der beste Powerlifter, sagen wir es so, in ja. Im Sport.
Ja, ja, ja.
Der mit dem höchsten Relativwertig.
Genau.
Und der Stärkste per se, was also nicht unbedingt jetzt nur mit dem Sport selber zu tun hat, ist der, der das höchste Total hat.
Genau. Und der, der stärker ist als mir, der ist sowieso der nimmt Stoff. Ganz einfach.
Das ist schon klar, klar gewesen.
Das ist übrigens etwas auch, wo mich, und das muss ich jetzt ganz reflektiert halt sagen, das ist etwas, was mich bremsen hat. Ich habe lange das Gefühl gehabt, dass ich, also, oder ich habe sofort jemanden verdächtigt, der stärker war als ich selber. Dass der, oder mit den gleichen Voraussetzungen, so gleiche Gewichtsklasse und so weiter. Das Gefühl gehabt, hey, also wenn der stärker ist als ich weiss, wie ich trainiere, ich weiss, wie ich mich mit dem befasse. Ich denke, der macht das nicht so, aber der nimmt etwas anderes und darum ist er stärker. Und das war etwas, was mich in meiner eigenen Leistung behindert hat. Ich habe irgendwann, ich würde sagen vor eineinhalb, zwei Jahren oder so, das Gedankengut können ablegen und es geht mir besser jetzt. Und es tut meiner Leistungsentwicklung vor allem gut. Das behindert einem, also das kann ich jedem so ein bisschen mit auf den Weg geben, wenn man anfängt zu denken, der nimmt etwas und der nimmt nichts. Also das soll man auch, ich verdächtige da auch gewisse Leute innerhalb von Schweizer getesteten Verbänden, das mache ich, aber es soll so sein, es darf dich nicht in deiner persönlichen Leistung behindern.
Das ist so, weil schlussendlich kannst du die Leistung von einem anderen sowieso nicht beeinflussen. Es ist ein bisschen ein undankbarer Sport als Sportarten wie zum Beispiel Fußball, wo auch mal schlechtere Team oder Hockey, wo schlechtere Team so kann spielen, dass es der bessere Gegner so beeinflusst, dass er dann schlechter ist. Die Option haben wir wie nicht. Wir sind so stark, wie wir sind und der Gegner ist so stark, wie er ist an dem Tag. Und wir können wie nichts daran ändern. Und darum stehen wir uns noch selber im Weg, wenn wir den anderen Weg irgendetwas beschuldigen oder verdächtigen. Weil du setzt dir dann selber ein Limit in dem Kopf, das nicht nötig ist. Weil um deine optimale Performance zu erreichen, musst du klar im Kopf sein und anders geht es nicht an dem Tag.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für die heutige dritte Episode.
Yes, sir!
Ich hoffe, Zuschauer und oder Zuhörer auch können da ein bisschen etwas rausziehen, sind angenehm unterhalten Und ich freue mich auf nächste Woche.
Ciao.